Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Neuerungen, die bei den Protesten gegen Präsident Yoon Song-yeol sichtbar wurden. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Parlament verabschiedet Antrag für Einsetzung ständiger Sonderermittler wegen Hochverratvorwurf gegen Präsident Yoon. Ex-Verteidigungsminister Kim verzichtet auf gerichtliche Anhörung zu Haftbefehl. Nationales Ermittlungsbüro lädt alle Teilnehmer von letzter Kabinettssitzung vor Ausrufung des Kriegsrechts vor. Das südkoreanische Parlament hat einen Antrag für die Einsetzung ständiger Sonderermittler verabschiedet, die den Vorwurf des Hochverrats im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts untersuchen sollen. In einer Plenarsitzung am Dienstag wurde der Antrag mit 210 Ja-Stimmen und 63 Nein-Stimmen bei 14 Enthaltungen von den 287 anwesenden Abgeordneten angenommen. Der Sonderermittlungsantrag umfasst Ermittlungen gegen Präsident Yoon Song-yeol, der wegen der Ausrufung des Kriegsrechts und seiner führenden Rolle beim mutmaßlichen Hochverrat im Fokus steht. Auch gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Kim Jong-hyun, der Yoon bei der Kriegsrechtsentscheidung beraten und aktiv an der Planung beteiligt gewesen sein soll, soll ermittelt werden. Weitere Ermittlungen richten sich gegen den ehemaligen Kriegsrechtskommandeur Park An-soo sowie Kabinettsmitglieder, die an der letzten Sitzung kurz vor der Ausrufung des Kriegsrechts teilnahmen. Der entsprechende Entwurf bedarf keiner zusätzlichen Gesetzgebung und kann vom Präsidenten nicht mit einem Veto belegt werden. Der ehemalige Verteidigungsminister Kim Jong-hyun hat erklärt, auf eine gerichtliche Anhörung zur Überprüfung eines Haftantrags gegen ihn zu verzichten. Gegen Kim, Schlüsselfigur bei der Planung und Umsetzung der Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Song-yeol am vergangenen Dienstag, war ein Haftbefehl beantragt worden. Kim ließ die Entscheidung am Dienstag über seine Rechtsvertreter mitteilen. Alle Verantwortung für diese Situation liege ausschließlich bei ihm, sagte Kim. Das Sonderermittlungsteam der Staatsanwaltschaft lud unterdessen den Leiter des Kommandos für Spionageabwehr, Yeo In-hyung, eine weitere Schlüsselfigur als Verdächtigen zu einer Vernehmung vor. Yeo steht im Verdacht, auf Anweisung Kims die Verhaftung wichtiger Politiker und die Sicherstellung von Servern der Nationalen Wahlkommission angeordnet zu haben. Das Nationale Ermittlungsbüro der Nationalen Polizeibehörde hat Ermittlungen gegen die Teilnehmer einer kurz vor der Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember abgehaltenen Kabinettssitzung eingeleitet. Das zuständige Sonderermittlungsteam des Büros NOI gab am Dienstag bekannt, dass es 11 Teilnehmer, darunter den Leiter des Geheimdienstes NAS, offiziell aufgefordert habe, vor den Ermittlern zu erscheinen. Sollten sie dies verweigern, werde das Team zügig rechtliche Verfahren einleiten, einschließlich Ermittlungen mit Zwangsmitteln. Das Ermittlungsteam hatte zuvor Ausreiseverbote gegen führende Polizeibeamte und Militärs veranlasst, die nach der Ausrufung des Kriegsrechts jeweils eine Zugangskontrolle in der Nationalversammlung angeordnet und Soldaten eingesetzt hatten. Ministerpräsident Han Duck-soo hat an die Nationalversammlung sowie politische und religiöse Kreise appelliert, sich gemeinsam um eine zügige Stabilisierung der Staatsangelegenheiten und nationale Eintracht zu bemühen. Den Aufruf machte Han am Dienstag auf der ersten regelmäßigen Kabinettssitzung seit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Song-yeol. Die Regierung werde ausschließlich im Einklang mit dem Willen der Bürger alle Anstrengungen unternehmen, um für eine baldige Stabilisierung der Staatsangelegenheiten zu sorgen. Das gesamte Kabinett werde sich dafür einsetzen, dass die Funktionen des Staates stabil aufrechterhalten würden und keine Lücke in den Staatsgeschäften entstehe, betonte er. Hochrangige Beamte des Außenministeriums haben sich mit japanischen und chinesischen Diplomaten getroffen, um die Lage nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea zu erläutern. Der erste Vize-Außenminister Kim Hong-yun traf am Montag mit dem japanischen Botschafter in Seoul, Koichi Mitsushima, zusammen. Kim erklärte, dass die Regierung die aktuell schwierige Lage auf der Grundlage demokratischer Verfahren und der Rechtsstaatlichkeit überwinden werde. Laut dem Außenministerium vereinbarten beide Seiten, weiterhin in enger Kommunikation zu sein und sich um die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen und der trilateralen Zusammenarbeit mit den USA zu bemühen. Am selben Tag kam der stellvertretende Außenminister Chong Byung-won mit Fang Gun, Geschäftsträger ad interim der chinesischen Botschaft in Seoul, zusammen. Chong unterstrich die Position der Regierung, die strategische Partnerschaft mit China weiter voranzubringen. Die Chefunterhändler für nukleare Abrüstung aus Südkorea, den USA und Japan sind zu Gesprächen zusammengetroffen. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums berieten sich der Vizeminister für Strategie und Geheimdienstinformationen Chu Gu-rae, der Leiter des Büros für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, Daniel Crichtonbrink und der Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, Hiroyuki Namazu, am Montag in Tokio. Die drei Länder betonten, dass die trilaterale Zusammenarbeit in Bezug auf Nordkorea wichtiger denn je sei. Sie einigten sich darauf, die Lage durch eine enge Kooperation stabil zu halten und gleichzeitig entschlossen auf mögliche Provokationen Nordkoreas zu reagieren. Die USA rechnen mit einer friedlichen Beilegung politischer Differenzen in Südkorea auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit. Die USA wollten in dieser Zeit der Prüfung und Ungewissheit eine demokratische Resilienz Südkoreas sehen, wie sie sich in den vergangenen Tagen glücklicherweise gezeigt habe, sagte der Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington. Alle legalen und politischen Verfahren müssten in eine Richtung gehen, die mit der Rechtsstaatlichkeit im Einklang stehe, sagte der Sprecher weiter. Auf die Frage nach dem möglichen Einfluss des politischen Chaos in Südkorea auf diplomatische Gespräche zwischen Seoul und Washington antwortete Miller, dass die Allianz unerschütterlich bleibe. Die USA würden für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel ihr Bestes geben. Nordkoreas Medien haben noch immer nicht über die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea berichtet, obwohl fast eine Woche seitdem vergangen ist. Mit Stand 10 Uhr am Dienstag verloren Nordkoreas Medien kein Wort über die Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol am 3. Dezember und dessen Aufhebung wenige Stunden später. Auch wurde nicht berichtet, dass ein Amtsenthebungsantrag gegen Yoon eingereicht worden war und bei großen Protesten Yoons Rücktritt gefordert wird. Dies unterscheidet sich vom Vorgehen im Jahr 2016 zur Zeit des Amtsenthebungsverfahrens gegen die damalige Präsidentin Park Geun-hye, als Nordkoreas Medien über das Thema berichtet hatten. Beobachter in Südkorea vermuten hinter Nordkoreas Verhalten die Absicht, Südkorea nicht unnötigerweise reizen und mögliche Zwischenfälle vermeiden zu wollen. Die zweite Staffel der Netflix-Serie Squid Game ist noch vor der Veröffentlichung für einen Golden Globe nominiert worden. Laut der am Montag veröffentlichten Liste der Nominierten für die 82. Golden Globe Awards wurde die koreanische Serie in der Kategorie Beste Serie Drama nominiert. Lokale Medien bezeichneten es als ungewöhnlich, dass die Serie noch vor dem Start nominiert wurde. Die Preisverleihung ist für den 5. Januar vorgesehen. Die erste Staffel von Squid Game war bei den 79. Golden Globe Awards 2022 in drei Kategorien nominiert worden, darunter als beste Dramaserie. Lee Jong-jae hatte die Nominierung als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie erhalten, Oh Young-soo als bester Nebendarsteller, Serie, Miniserie oder Fernsehfilm. Oh war schließlich als erster südkoreanischer Schauspieler mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie wie jeden Dienstag auch heute wieder Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Die Folgen der Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol am 3. Dezember haben begonnen, das Leben der Bürger ernsthaft zu beeinflussen. Besonders stark betroffen sind Gastronomen und Hotelbetreiber, die mit einer Sondernachfrage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gerechnet hatten und nun mit massiven Stornierungen konfrontiert sind. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden als potenziell schwerwiegender eingeschätzt als bei der Covid-19-Pandemie. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil würde die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Bei den aktuellen Demonstrationen für den Rücktritt von Präsident Yoon Suk-yeol fällt eine neue Form der Protestkultur auf. Bei den Demonstrationen, an denen viele junge Menschen zwischen 10 und 30 Jahren teilnehmen, werden die traditionellen Kerzen durch sogenannte Lightsticks ersetzt, die typischerweise bei K-Pop-Konzerten verwendet werden. Neben den traditionellen Protestliedern werden auch viele K-Pop-Hits gespielt und von den Demonstranten mitgesungen. Mehr zur veränderten Protestkultur durch die junge Generation im dritten Teil. Zeit für ein paar Takte Musik. Gute Unterhaltung mit dem Lied Myeongdong Calling, gesungen von Carter Garden.
Oh, darling. 떠나가나요 새벽 별빛 고운 눈이 떨어져 발자국만 남겨두고 떠나가나요 크리스마스 저녁 명동 수많은 연인들 누구려고 올리나 갑자기 축들이 춤을 추네 보고 싶다 예쁜 길
Seit der Verhängung des Ausnahmezustands durch Präsident Yoon Suk-yeol am 3. Dezember befindet sich Südkorea in einer Krise, die nicht nur die politische Landschaft erschüttert, sondern auch die Wirtschaft schwer belastet. Vor allem kleine Unternehmen, die auf das traditionell starke Weihnachts- und Jahresendgeschäft angewiesen sind, sehen sich mit massiven Stornierungen konfrontiert und fürchten um ihre Existenz. Ein Restaurantbesitzer aus Gwanghwamun, einem zentralen Stadtteil von Seoul, berichtet, dass das Jahresende für sein Restaurant normalerweise die umsatzstärkste Zeit des Jahres sei. Seit der Ausrufung des Ausnahmezustands erhalte er jedoch keine neuen Reservierungen mehr, sondern nur noch Absagen. Vor allem Gruppenreservierungen, die einen Großteil des Umsatzes ausmachen, seien komplett ausgeblieben. Auch die internationalen Touristen, die normalerweise zu dieser Zeit die Hauptstadt beleben, blieben aus, da viele Länder vor Reisen nach Seoul warnen. Ähnlich dramatisch ist die Lage im Hotelgewerbe. Ein Hotelmanager in der Nähe des Gwanghwamun-Platzes berichtete von chaotischen Szenen, als Gäste unmittelbar nach der Ausrufung des Ausnahmezustands Sicherheitsgarantien verlangten und massenhaft ihre Buchungen stornierten. Der Hotelmanager sagte, dass sein Hotel im Dezember normalerweise ausgebucht sei und die Banketträume des Hotels stets für Veranstaltungen belegt seien. In diesem Jahr aber sei das Hotel leer. Auch Kundenanfragen für Weihnachtsfeiern oder Firmenevents, die normalerweise typisch für das Jahresende sind, seien fast vollständig ausgeblieben. Auch Unternehmen, die Catering- oder Eventdienstleistungen anbieten, kämpfen ums Überleben. Ein Vertreter einer Catering-Firma erklärte, seine Firma habe in diesem Jahr ohnehin weniger Buchungen als sonst gehabt, aber nach der Ausrufung des Ausnahmezustands seien auch die letzten verbliebenen Veranstaltungen abgesagt worden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen erinnerten viele Unternehmen an die Zeit der Covid-19-Pandemie, allerdings begleitet von der Befürchtung, dass die aktuelle Situation noch schlimmer sein könnte. Ein Kleinunternehmer drückte seine Frustration über die Situation aus. Präsident Yoon habe noch vor kurzem versprochen, kleine Unternehmen und Selbstständige bei Problemen wie Nichterscheinen und absichtlich böswilligen Kundenbewertungen zu unterstützen. Jetzt sei er selbst der größte Verursacher von Absagen. Auch die Sicherheitskräfte und Behörden sind stark belastet. In Seoul wurden zusätzliche Bereitschaftsteams mobilisiert, um angesichts der anhaltenden politischen Demonstrationen vor einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten für Sicherheit zu sorgen. Ein Polizeisprecher erklärte, dass die Einsatzkräfte der Polizei ohnehin schon unter enormen Druck stünden, da es fast jedes Wochenende politische Kundgebungen gebe. Seit letzter Woche habe sich die Belastung noch einmal deutlich erhöht. Von der Unsicherheit und den damit verbundenen Einschränkungen ist nicht nur die Gastronomie und Hotellerie betroffen, sondern auch der öffentliche Dienst. In Städten wie Gwangju mussten selbst Beamte in mittleren Positionen Bereitschaftsdienst leisten, was viele Beamtenfamilien mit kleinen Kindern vor zusätzliche Herausforderungen stellte. Wirtschaftsexperten warnen vor den langfristigen Folgen für den Dienstleistungssektor, der stark von einer positiven Verbraucherstimmung abhängt. Eine Professorin für Konsumentenverhalten erklärte, der Ausnahmezustand habe das Vertrauen der Verbraucher massiv erschüttert, was vor allem den Dienstleistungsbranchen wie Gastronomie, Hotellerie und Lieferdiensten langfristig schaden könnte. Auch internationale Medien wie Forbes analysierten, dass die wirtschaftlichen Folgen von Yoons Kriegsrechtsentscheidung vor allem die Bürger Südkoreas treffen würden. Die Kosten für das politische Chaos würden 51 Millionen Südkoreaner in Raten zurückzahlen müssen, hieß es. Weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüßt auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Das japanische Energieunternehmen Tsugoku Electric Power hat am 7. Dezember das Kernkraftwerk Shimane 2 in Matsue, der Hauptstadt der Präfektur Shimane, nach 13 Jahren wieder in Betrieb genommen. Wie NHK und andere lokale Medien berichteten, ist es das einzige Kraftwerk in der Region Chugoku und ein Siedewasserreaktor des gleichen Typs wie das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, das 2011 durch das schwere Erdbeben und den Tsunami beschädigt wurde.
Der Reaktor wurde im Januar 2012 für Inspektionen abgeschaltet und war seitdem außer Betrieb. Vor etwa 3 Jahren erhielt die Anlage von der japanischen Atomaufsichtsbehörde die Genehmigung zum Wiederanfahren, nachdem sie umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen bestanden hatte. Im Oktober dieses Jahres wurden die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen abgeschlossen und im November wurde der Reaktor erfolgreich mit Kernbrennstoff beladen.
Am 7. Dezember begann der Kontrollraum mit der Entnahme des Steuerstabs und setzte damit die Kernspaltung in Gang. Nach Angaben des Betreibers soll die Stromerzeugung Ende Dezember beginnen. Der kommerzielle Betrieb ist für Anfang Januar geplant. Nach Onagawa 2 ist Shimane 2 der zweite Siedewasserreaktor, der seit der Katastrophe von Fukushima wieder hochgefahren wurde.
Besonders bemerkenswert ist, dass das Kraftwerk das einzige in Japan ist, das in einer Präfekturhauptstadt steht. Im Umkreis von 30 Kilometern, der als Evakuierungszone definiert wird, leben etwa 450.000 Menschen, die dritthöchste Zahl im Vergleich der näheren Umgebungen von Kernkraftwerken im Land. Da sich sowohl die Präfektur als auch die Stadtverwaltung von Matsu in dieser Zone befinden, stellen Katastrophenschutz und Krisenmanagement eine große Herausforderung dar.
Thailand treibt die Verabschiedung eines Gesetzes voran, das weitere Militärputsche verhindern soll, nachdem das Land seit der Einführung der konstitutionellen Monarchie im Jahr 1932 bereits 19 Putsche erlebt hat, von denen 12 erfolgreich waren. Wie die Bangkok Post am 7. Dezember berichtete, hat die regierende Pheu-Thai-Partei eine Änderung des Gesetzes über die Verwaltung des Verteidigungsministeriums vorgeschlagen, um die Macht des Militärs einzuschränken.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Premierminister anstelle des Verteidigungsministers den Vorsitz im Verteidigungsausschuss übernimmt. Außerdem soll der Premierminister die Befugnis erhalten, Militärbeamte, die einen Staatsstreich planen oder durchführen, sofort ihres Amtes zu entheben. Die Gesetzesänderung verbietet auch den Einsatz des Militärs zur Kontrolle der Verwaltung oder zur Behinderung staatlicher Aufgaben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Soldaten für private Zwecke oder die persönliche Bereicherung streng verboten.
Das Gesetz räumt Offizieren ausdrücklich das Recht ein, rechtswidrige Befehle von Vorgesetzten zu verweigern. Außerdem wird ein neues Gremium geschaffen, das Beförderungen in die höchsten Ränge überwacht, um Vetternwirtschaft zu verhindern. Kandidaten für Generalposten müssen strenge Kriterien erfüllen, darunter die Unabhängigkeit von illegaler Einflussnahme und eine weiße Weste in Bezug auf Drogenhandel, Menschenhandel und Umweltvergehen.
Die seit einem Jahr amtierende Parteiregierung hat das Verteidigungsministerium bereits mit zivilen Führungskräften besetzt und weitreichende Militärreformen eingeleitet. Diese Initiative gilt als Reaktion auf die jahrzehntelange politische Instabilität, die durch Putsche wie den des damaligen Armeechefs Prayut Chan-o-cha im Jahr 2014 verursacht wurde. Eine Umfrage des thailändischen National Institute of Development Administration vom April ergab, dass 82,2% der Befragten einen erneuten Putsch für möglich halten. Gleichzeitig äußerten 77,5% Zweifel daran, dass ein neues Anti-Putsch-Gesetz solche Vorfälle tatsächlich verhindern könnte.
Von indischen Bauern auf dem Weg nach Neu-Delhi sind mit der Polizei aneinander geraten. Die Bauern forderten die Einhaltung von Regierungsversprechen, darunter die Gewährleistung von Mindestpreisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Bei dem Zusammenstoß, bei dem mindestens 17 Menschen verletzt wurden, setzte die Polizei Tränengas ein, um die Demonstranten zu stoppen, nachdem einige von ihnen die Polizeiabsperrungen durchbrochen hatten. Der Marsch begann in den Bundesstaaten Punjab und Haryana und endete vorerst an einem Kontrollpunkt etwa 200 Kilometer nördlich von Neu-Delhi.
Dies ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass ein solcher Marsch der Bauern in Richtung Hauptstadt blockiert wurde. Der aktuelle Protest fällt mit der neuen Sitzungsperiode des indischen Bundesparlaments zusammen und die Bauern fordern die Regierung auf, entweder ernsthafte Gespräche über ihre Anliegen zu führen oder sie nach Neu-Delhi marschieren zu lassen.
Zu den Hauptforderungen der Bauern gehören die Einführung garantierter Mindestpreise für ihre Produkte, eine Verdoppelung der landwirtschaftlichen Einkommen und die Befreiung von Schulden. Der Hintergrund der Proteste geht auf das Jahr 2020 zurück, als die Modi-Regierung eine umfassende Agrarreform einführte, die massive landesweite Proteste auslöste. Nach mehr als einem Jahr ununterbrochener Demonstrationen, bei denen die Bauern sogar mit Traktoren bis in die Hauptstadt fuhren, zog die Regierung das Gesetz schließlich zurück.
Obwohl die Regierung den Bauern damals mehrere Zugeständnisse in Aussicht gestellt hatte, darunter die Einführung von Mindestpreisgarantien, werfen ihr die Landwirte vor, diese Versprechen bis heute nicht umgesetzt zu haben. Die Bedeutung der Bauern in Indien kann kaum überschätzt werden. Rund 2/3 der Bevölkerung sind direkt oder indirekt in der Landwirtschaft tätig. Die Landwirtschaft trägt rund 20% zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unsere Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
In Seoul hat sich eine bemerkenswerte neue Form der Protestkultur entwickelt, die vor allem die jüngere Generation anspricht. Bei einer Demonstration am Wochenende in Yeouido, bei der der Rücktritt von Präsident Yoon Suk-yeol gefordert wurde, spielten K-Pop-Elemente eine zentrale Rolle. Statt traditioneller Kerzen benutzten die Teilnehmer sogenannte Lightsticks, die bei K-Pop-Konzerten üblich sind. Diese Leuchtstäbe wurden mit Aufschriften wie Impeachment oder Rücktritt sofort versehen und so zu individuellen Protestsymbolen. Junge Demonstranten, vor allem im Alter zwischen 10 und 30 Jahren, schufen eine lebendige und dynamische Atmosphäre, indem sie die Stäbe zu K-Pop-Liedern schwangen und eine Art Konzertprotest inszenierten. Die Demonstration zog Zehntausende von Menschen an. Neben traditionellen Protestliedern wurden K-Pop-Hits wie Into the New World von Girls' Generation, Whiplash von aespa und Apartment von Rosé gespielt und von der Menge begeistert aufgenommen. Diese Kombination aus Protest und Unterhaltung zog nicht nur Demonstranten, sondern auch Medienvertreter aus dem In- und Ausland an. Die französische Nachrichtenagentur AFP beschrieb die Veranstaltung als eine Mischung aus Protest und Tanzparty. Die britische BBC verglich sie mit einem farbenfrohen Fest, bei dem die Teilnehmer ihre Forderungen mit Kreativität und Energie unterbreiteten. Die neue Protestkultur hatte auch wirtschaftliche Folgen. Die Nachfrage nach Lightsticks stieg sprunghaft an, was sich auf E-Commerce-Plattformen wie Naver Shopping und 11th Street sowie auf Secondhand-Märkten bemerkbar machte. Viele Verkäufer boten die Leuchtstäbe zu stark überhöhten Preisen an, oft für das 2- bis 3-fache des Originalpreises. Slogans wie Protest-Item machten in den Verkaufsanzeigen die Runde und einige Demonstranten mieteten Lightsticks, um sie bei Protesten einsetzen zu können. Die Verwendung dieser bunten Stäbe spiegelte auch die praktische Seite des Protests wider. Während herkömmliche Kerzen im Wind schnell ausgehen können, leuchten die LED-Lightsticks dauerhaft und in verschiedenen Farben. Sie sorgten nicht nur für Sichtbarkeit in der Menge, sondern trugen auch dazu bei, den Protest friedlich und kreativ zu gestalten. Einige Teilnehmer berichteten, dass sie sich durch diese neue Form des Protests motiviert fühlten, länger zu bleiben und ihre Botschaften sichtbar zu machen. In der Nähe des Demonstrationsortes, insbesondere in Yeouido, verzeichneten lokale Geschäfte und Cafés einen ungewöhnlichen Umsatzanstieg. Viele Demonstranten suchten Wärme und Stärkung in der winterlichen Kälte. Artikel wie heiße Getränke, Handwärmer und Schokolade waren oft schnell ausverkauft. Ein Convenience-Store-Besitzer sagte, er wisse nicht, ob er lachen oder weinen solle, weil das Geschäft wegen des gesellschaftlichen Chaos so gut lief. Ein Kaffeebesitzer fügte hinzu, dass sie am vergangenen Wochenende bis Mitternacht geöffnet hatten, weil immer wieder Kunden in den Laden strömten. Diese neue Form des Protests zeigt, wie die junge Generation in Südkorea verschiedene Traditionen bei der Protestkultur mit Elementen der Popkultur neu interpretiert. Durch die Verbindung von K-Pop-Kultur und politischem Aktivismus schaffen sie eine Plattform, die nicht nur ihre Anliegen effektiv kommuniziert, sondern auch ihre Generation als innovative und kreative Kraft in der Gesellschaft repräsentiert. Gleichzeitig spiegelt der Protest die Herausforderungen wider, denen sich die südkoreanische Gesellschaft gegenüber sieht und wie Kultur als Mittel zur politischen Mobilisierung dienen kann. Besonders auffällig ist, wie die Popkultur junge Menschen anzieht, die sich oft durch neue Kommunikations- und Ausdrucksformen Gehör verschaffen. Das Zusammentreffen von Popkultur und Politik zeigt, dass auch ernste Anliegen auf eine Weise vermittelt werden können, die die Aufmerksamkeit und das Engagement einer neuen Generation weckt. Das war die Sendung Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Running on the Sky, gesungen von Lee Jeong. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
안녕하세요, 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch heute mit der folgenden Szene aus der Fernsehserie All About My Mom.
지금 나한테 둘이 각각 보고하는 거예요? 서로 좋아한다고? 와, 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고?
미안합니다.
아이고, 천생연분 나셨네.
Haeju hat endlich ihre Liebe zu Hyungkyu gestanden und Hyungkyu kann sich vor Glück kaum das Lachen verkneifen. Beide versuchen, vor Hyungkyus Blind Date, Soyeon, nicht zu glücklich reinzuschauen. Soyeon, die von Hyungkyu gerade den Laufpass bekommen hat, kann bei ihrem Anblick nur unseren Ausdruck der Woche mit einem spöttischen Unterton hervorbringen. 천생연분 나셨네. Ich wiederhole. 천생연분 나셨네. Für Sie sind ja füreinander geschaffen. Hören Sie sich noch einmal das Original an.
천생연분 나셨네. 천생연분 나셨네. 천생연분 나셨네.
천생연분 나셨네. Schauen wir uns zunächst einmal Vokabular und Grammatik an. 천생연분. Noch einmal. 천생연분 ist ein Nomen, das wortwörtlich übersetzt für eine vom Himmel vorbestimmte Beziehung steht. Das Prädikat 나셨네 besteht aus dem Verbstamm 나 des Verbs 나다, hier für hervorbringen, dem Höflichkeitssuffix 시, dem Vergangenheitsinfix 엇 und der vertrauten Aussagenendung 네. So könnte man den Satz wortwörtlich mit die vom Himmel vorbestimmte Beziehung ist hervorgebracht übersetzen. Hören Sie sich noch einmal das Original an.
천생연분 나셨네. 천생연분 나셨네. 천생연분 나셨네.
Obwohl die junge Frau in unserer Szene den Ausdruck wie einen Ausruf gegenüber sich selbst verwendet und deshalb die vertraute Aussagenendung ne benutzt, fügt sie hier noch das Höflichkeitssuffix xi hinzu, das ihren sarkastischen, spöttischen Ton untermalt. Mit dem Nomen 천생연분 werden zwei Personen, meistens ein Liebespaar, beschrieben, die so gut zueinander passen, dass ihre Verbindung von einer höheren Macht vorbestimmt sein muss. In diesem Sinne kommt unser Ausdruck der Woche dem Deutschen »Sie sind ja füreinander geschaffen« nahe. Wenn Sie die spöttische Nuance weglassen möchten, verwenden Sie am besten die Copula »ida«. So brauchen Sie nur an das Nomen 천생연분, Ihren Stamm »i« und zum Beispiel die vertraute Aussagenendung »ne« anhängen, also 천생연분이네. Diese neutralere Form sowie unseren Ausdruck der Woche sollten Sie sich nur für Gespräche im vertrauten Kreis merken. Lassen Sie uns noch zusammen die Aussprache üben. Sprechen Sie bitte nach. 천생연분 나셨네. Ich wiederhole. 천생연분 나셨네. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal das ganze Gespräch an.
지금 나한테 둘이 각각 보고하는 거예요? 서로 좋아한다고? 참. 와, 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고?
미안합니다.
아이고, 천생연분 나셨네.
heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen bedeutende Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. In der zweiten Folge unserer Januarreihe zu Werken, die mit der Stadt Seoul zu tun haben, geht es heute bei uns um die Erzählung Leute aus Seoul von Choi Il-lam aus dem Jahr 1975. Die Erzählung Leute aus Seoul von Choi Il-lam erzählt von einer kurzen Reise vierer Freunde, die ursprünglich vom Land stammen, aber in Seoul Fuß gefasst haben und dort in die kleinbürgerliche Schicht aufgestiegen sind. In den Werken von Choi Il-lam spielt der räumliche Rahmen der Stadt Seoul immer wieder eine wichtige Rolle. Literaturkritikerin John So-young erklärt.
Choi Il-lam 작가가 문단에 등장을 한 시기는 1953년인데 그가 작가로서 이름을 많이 알리게 된 시기는 1970년대였습니다.
Choi Il-lam begann seine Schriftstellerkarriere 1953, aber bekannt wurde er besonders in den 1970er Jahren. Es war dies eine Zeit der rapiden Modernisierung und der Urbanisierung, und die Gesellschaft machte einen enormen Wandel durch. Choi Il-lam hatte diesen Prozess in seinen Werken sehr lebendig beschrieben. Seine langjährige Erfahrung als Zeitungsjournalist kam ihm dabei zugute und hatte er einen scharfen Blick für die damaligen Verhältnisse. Eines seiner Themen ist die Kritik am Kleinbürgertum. So ist es nur natürlich, dass er die Stadt Seoul und die kleinen Emporkömmlinge, die dort leben, häufig zum Gegenstand seiner Geschichte macht.
Der Ich-Erzähler, von Beruf Architekt, Kopf eines verhältnismäßig intakten Haushalts, wartet am Busbahnhof auf seine ehemaligen Schulkameraden von der ländlichen Oberschule, mit denen er eine kleine Reise unternehmen will. Alle sind nach ihrer Schulzeit nach Seoul gekommen und haben sich dort bis zum Hochschulabschluss geplagt. Kim Song-dal hat jahrelang als Privatlehrer geschuftet und arbeitet nun als Sekretär bei einem staatlichen Unternehmen. Yoon Kyung-su hat das Geld für sein Studium als Taekwondo-Lehrer verdient und ist nun Oberstufenlehrer. Choi Jin-chol war Tanzlehrer und hat alte Bücher verkauft, bevor er ein Fernsehgeschäft aufgemacht hat. Nach dem Hochschulabschluss ging jeder von ihnen seiner Wege, heiratete, und für ein paar Jahre hatten sie kaum Kontakt zueinander. Doch irgendwann trafen sie sich wieder häufiger und kamen eines Abends in der Kneipe auf die Idee, gemeinsam zu verreisen. Wie wäre es, wenn wir irgendwann mal einen Termin ausmachen und gemeinsam eine kleine Reise unternehmen? Fragte Choi Jin-chol. Es war einfach nur so dahingesagt. Yoon Kyung-su und Kim Song-dal stimmten sofort zu. Gute Idee. Immer nur hier in Seoul herumzuhängen, ist ja wirklich trostlos. Man merkt hier ja kaum, wenn eine neue Jahreszeit anbricht, sagte Yoon Kyung-su. Jetzt wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt. Die Erntezeit ist vorbei, man sitzt auf dem warmen Fußboden und trinkt einen Schluck Tongdongju. Die Leute hier in Seoul wissen doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich selbst war auch nicht abgeneigt und sagte, dass wir das irgendwann mal planen sollten. Aber Choi Jin-chol bestand darauf, dass wir, wo wir doch schon dabei waren, gleich eine Entscheidung treffen sollten, weil wir es sonst doch nur wieder endlos aufschieben würden, bis sich alles wieder im Sande verlöre. Und so kam es, dass unser heutiges Treffen beschlossen wurde. Der Ich-Erzähler wartet am Busbahnhof, wo sie gemeinsam abfahren wollen auf seine Freunde. Nach und nach treffen sie ein. Sie sehen auf den Fahrplan und beschließen, die teuersten Tickets zu kaufen, die erhältlich sind, um damit so weit wie nur irgend möglich zu fahren und Seoul so weit wie nur irgend möglich hinter sich zu lassen. Der Bus, den sie schließlich nehmen, fährt in die Gegend an der Grenze zwischen Gangwon-do und Chungcheong-do, 4 Stunden von Seoul entfernt. Sie sind aufgeregt wie Kinder auf einem Schulausflug und unterhalten sich über die alten Zeiten. Das ist die beste Jahreszeit für Ugoji-Suppe mit heißem Wasser und Doenjang, dann noch grüne Peperoni draufschnippeln, unglaublich lecker. Manchmal lasse ich meine Frau sowas kochen, aber es schmeckt einfach nicht genauso. Nicht schlecht, aber es geht doch nichts über gesalzenen Degenfisch oder gesalzene Makrele. Nur ein kleines Stück davon und es reicht für eine ganze Schüssel Reis. Meine Mutter hat immer den Kopf gegessen. Wenn man das richtig grillt, schmecken die knusprigen Gräten einfach fantastisch. So schwärmen sie weiter über Gemüse-Reisbrei und Kürbis-Reiskuchen. Ich wünschte, ich könnte ohne Kaffee leben. Wisst ihr, wie viele Tassen ich täglich trinke? Mindestens 7 oder 8. Das bringt mich noch um. Hoffentlich komme ich wenigstens auf unserer Reise mal ein paar Tage ohne Kaffee aus. Alle stimmten diesen Worten zu und man beschloss, die Geschmacksnerven von damals wieder zum Leben zu erwecken. Gegen 6 Uhr abends kommt der Bus an der Endhaltestelle an. Sie sind ein wenig müde, aber sie wollen doch sehen, wie weit sie es heute wohl noch schaffen und steigen in den nächsten Bus, der in das Dorf S fährt, etwa 40 Kilometer entfernt. Das Dorf liegt vollkommen abgeschieden in den Bergen. Der Bus hierher fährt nur 3-mal täglich, 2-mal morgens und 1-mal abends. So, da wären wir also. Und was nun? Hier gibt es wohlmöglich noch nicht mal ein Quartier, meinte Kim Song-dal. Ein Quartier? Wieso? Wir laufen einfach weiter bis zum nächsten Dorf, suchen das Haus des Ortsvorstehers und fragen ihn, ob er uns bleiben lässt, sagte Che Jin-chol. So laufen sie noch 4 Kilometer durch die Nacht und kommen im nächsten Dorf an. Sie finden das Haus des Dorfvorstehers und bekommen dort einen Raum für die Nacht. Beschämt bitten sie um etwas zu essen, und sei es nur etwas Kimchi und die Reste der Ugoji-Suppe. Nachdem wir unsere Hände und Füße gewaschen hatten, entspannten wir uns unter der Kerosinlampe, als der Esstisch hereinkam. Wie erwartet gab es nur Kimchi, Ugoji-Suppe und ein bisschen getrockneten Rettich zum Reis, aber wir schluckten alles zusammen mit dem Makgeolli, der zusammen zum Essen serviert wurde. Das ist es, genau das haben wir vor über 10 Jahren gegessen. Ich esse manchmal Shiregi-Suppe in Seoul, aber es schmeckt einfach nicht gleich. Ist diese Suppe allein nicht die ganze Mühe wert? Nach dem Abendessen legten wir uns nicht schlafen, sondern sprachen bis spät in die Nacht hinein immer weiter über die Kindheit in unserer Heimat. Am nächsten Morgen bitten sie um etwas Körnersalz, um sich die Zähne zu putzen. Und als sie am sehr einfach gedeckten Frühstückstisch sitzen, sind sie rundum zufrieden und sagen sich, dass es in Seoul gewiss niemanden gäbe, der einen so bei sich übernachten lassen und bewirten würde. Sie erleben eine wahre Heimkehr in die freundliche, naturbelassene Welt ihrer Kindheit. Auch das Abendessen am nächsten Tag ist einfach. Und wieder entschuldigt sich der Gastgeber dafür, dass er sie nicht besser bewirten könne. Doch die vier Männer versichern ihm, dass dies genau die Art von Essen sei, für die sie so weit gereist seien. Allerdings sind sie nun schon nicht mehr ganz so enthusiastisch wie noch am Abend zuvor oder am Morgen. So löffelten wir unsere Suppe, aber niemand hatte recht Appetit. Ich hatte jedenfalls keinen. Der Makgeolli, den ich am Abend zuvor getrunken hatte, schien mit üblem Geruch wieder meine Kehle hinaufzukriechen. Mein Zahnfleisch schmerzte gelegentlich wegen der Kratzer, die das Körnersalz beim Zähneputzen verursacht hatte. Am Abend zuvor war es mir nicht aufgefallen, doch der rauchige Geruch der Lampe war so penetrant, dass er in der Nase brannte, und in der Ecke, wo wir unsere Schlafdecken deponiert hatten, meinte ich einen leicht schimmeligen Geruch wahrzunehmen. Yun-Yong-Su meinte, er habe die Berge unwahrscheinlich eindrucksvoll in Erinnerung gehabt, aber wenn man sich dann tatsächlich in den Bergen befinde, hätten sie doch etwas Erdrückendes. Eine Tasse Kaffee, das wär's jetzt. Ja, stimmt. Die Show heute Abend im Fernsehen haben wir auch verpasst. Oh, wenn es nur die Show wäre, das Pro-Wrestling, das hätte es auch gegeben. Es war erst unsere zweite Nacht hier und wir dachten doch schon wieder alle an Seoul. Und eine Flasche schön gekühltes Bier, das hätte ich jetzt gern. So beschließen sie, früher nach Seoul zurückzufahren als ursprünglich geplant. Doch am nächsten Morgen stehen sie nicht rechtzeitig auf und verpassen den Morgenbus. Der nächste Bus kommt erst am Abend. Und so vertreiben sie sich die Zeit mit einer Bergwanderung. Nach einer halben Stunde, als ihnen der Schweiß zu laufen beginnt, erreichen sie ein winziges Dorf und lassen sich vor einer der Hütten nieder. Da öffnet sich plötzlich die Tür und mehrere Frauen, alle stark geschminkt, bitten sie herein. »Oh, so werte Gäste! Woher kommen Sie? Kommen Sie doch herein, wir trinken ein Glas zusammen!« »So kommen Sie doch! Uns war sowieso langweilig, warum kommen Sie denn nicht?« Es sind Arbeiterfrauen, die mit den Leuten von der amerikanischen Militärsendeanlage in der Nähe zu tun haben. Die Männer sind perplex und laufen eilig den Berg wieder hinunter. Am Abend nehmen sie den Bus zurück nach Seoul, wechseln aber, anders als auf der Hinfahrt, diesmal kaum ein Wort. Kaum wieder in Seoul angekommen, gehen sie einen Kaffee trinken und fahren gleich weiter nach Mugyo-dong, um dort ein Bier zu trinken. Ah, gerettet! Dies waren die Worte, die gleich mehreren von uns in den Sinn kamen. Dann lachten und plauderten wir wie eh und je. Und als uns wieder der Geruch von Alkohol, Frauen, Fleisch und Abflussrohren umgab, den die Stadt Seoul nun im Frühherbst verströmte, plapperten und glucksten wir wie Fische, die wieder ins Wasser zurückgekehrt waren. »Jetzt sind wir wirklich echte Seouler geworden«, sagte Yun-Kyung-Soo. Nachdem wir die Kneipe verlassen hatten, kauften wir jeweils eine Tüte Kekse für unsere Kinder und gingen dann getrennte Wege. Als wir zum Abschied winkten und versprachen, einander bald wiederzusehen, sagte ich mir immer wieder, »Mensch, Leute, dabei sind wir doch die Hinterwäldler, die letzten Hinterwäldler.« Und dann stellte ich fest, dass uns unterhalb des Rückgrats etwa 7 oder 8 Zentimeter lang Schwänze gewachsen waren, wie sie den eingebildeten Snobs zu eigen sind, und die dort nun munter hin und her baumelten. Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.